Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und wir sind bei Folge 249 wie Verlage Büchermacher Teil 187. Wir widmen uns immer mal wieder auch sehr aktuellen Themen. Und wenn man auf einem Kongress, in Bremen in diesem Fall, vom Börsenverein ausgerichtet, Kollegen trifft, die schon lange in der Branche sind und sehr viel schreibende Erfahrung haben und bei dem Branchenblatt arbeiten, das bekannte Branchenblatt ist das Börsenblatt des deutschen Buchhandels, seit über 150 Jahren die Fachzeitschrift schlechthin für alle Verlage und für alle Buchhändler und für alle Zwischenbuchhändler, dann nimmt man diese Chance wahr. Ich habe getroffen Stefan Haug, er wird gleich etwas über sich erzählen und ich habe ihm insgesamt 5 Fragen gestellt. Freuen Sie sich auf das Interview, leider in einer technisch relativ schlechten Qualität, das war in einer Hotelhalle und da hat man viele Nebengeräusche. Wir sind bei einer Veranstaltung des Börsenvereins und über den Weg gelaufen ist mir ein Kollege, den ich schon viele Jahre ein wenig kenne. Es ist Stefan Haug. Ich habe 5 kurze Fragen vorbereitet, damit Sie sich unseren Hörern vorstellen können. Erzählen Sie doch bitte zum Einstieg etwas über Ihren Berufseinstieg, Studium und ähnliches mehr. Und wie sind Sie zum Börsenblatt gekommen?
Naja, erstmal ganz bunt sozusagen. Ich habe Germanistik im Hauptfach studiert und da auch neuere deutsche Literatur. Und in Frankfurt gibt es den Sonderfall, es gibt ein Institut für Jugendbuchforschung. Und da bin ich hängen geblieben im Nebenfach Theaterwissenschaften und Kunstpädagogik. Das befähigt einen plötzlich für das Bilderbuch Experte zu werden, weil man das alles auch selber beurteilen kann, selber machen kann, selber nachvollziehen kann. Ich habe für Verlage gearbeitet, für Eichborn, für Suhrkamp und bin dann beim Börsenblatt hängen geblieben und habe promoviert noch im alten Jahrtausend. Und inzwischen mache ich ganz viel auch beim Börsenblatt für unterschiedliche Bereiche. Es ist einmal das Sortiment natürlich, aber es ist auch Belletristik, es sind Verlage für Kalender, für Theologie. Also das ist breit gefächert. Ausbildung ist auch ein Schwerpunkt, um den ich mich kümmere. Und ja, ganz nebenbei würde ich sagen, bin ich Kollege, im Podcast Kollege von Ihnen, weil wir machen seit 2020 auch die Kinderbuchpraxis, ein Podcast, wo es um Kinder- und Jugendliteratur geht.
Ja, da habe ich mir gerade nochmal das Foto angeschaut. Mein Podcast ist jetzt schon 5 Jahre alt, ein klein bisschen älter. Und für alle Hörer, die einen ganz schlechten Hintergrundsound, bitten wir zu entschuldigen, wir sind hier in der Lobby eines Hotels in Bremen. Ja, Schwerpunkt Ihrer redaktionellen Arbeit. Sie sind seit rund 25 Jahren beim Börsenblatt. Was hat sich so die letzten paar Jahre getan, vielleicht seit 5 Jahren?
Naja, da ist natürlich der Konzentrationsprozess, der einfach fortschreitet. Wobei es interessant ist, man kann das nicht immer so prognostizieren, denn man hat gesehen, viele Prognosen, die man vor 15 Jahren gemacht hat, die gehen einfach dann ins Leere. Wer hätte, wenn wir das Stichwort Weltbild uns angucken, da hätte man ganz andere Prognosen vor 15 Jahren gestellt und hätte gesagt, das ist der Big Player, ohne den wird nichts mehr gehen. Wenn wir noch vor 15 oder 20 Jahren die großen Warenhäuser Karstadt, das waren die Meinungsmacher sozusagen, die hatten ein riesen Buchprogramm, die haben Buchpolitik gemacht, davon ist gar nichts mehr übrig. Also schiere Größe ist es allein auch nicht. Das ist vielleicht beruhigend, dass man sich immer wieder auch als Verlag, als Buchhandlung besondere Sachen, besondere Dinge einfallen lassen muss. Das finde ich dann auch wieder das, sage ich mal, hoffnungsfrohe.
Gucken wir uns den digitalen Wandel bei den Verlagen an, bevor wir uns den Blick auf das Sortiment schärfen. Seit den 90er Jahren gab es den digitalen Wandel. Worin sehen Sie die Vor- und Nachteile auf der Verlagsseite?
Naja, was man beachten muss, ist, auch da waren die Prognosen E-Reader. Es wird nichts mehr gehen ohne E-Reader. Heute sehen wir, dass diese Prognosen so gar nicht stimmen, dass auch das Gedruckte, das Haptische nach wie vor sehr geschätzt wird bei den Lesern und Leserinnen und damit wird auch das Hauptgeld gemacht. Das ist schon, glaube ich, der Vorteil, den man nicht einfach ersetzen kann, dass dieses Haptische sehr beliebt ist bei Lesern und Leserinnen.
Ja, ich denke schon. Digitale Prozesse im Verlag, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ich glaube, da hat sich vieles zum Vorteil entwickelt. Ob man nun mit einer Datenbank arbeitet oder mit Excel oder wie man auch immer das macht. Ich glaube, viel manuelle Arbeit ist eingespart worden. Natürlich auch Arbeitsplätze. Aber ich sehe das auch so, dass diese 5-6%, die das E-Book nach wie vor konstant hat, seit ungefähr 10 Jahren, dass sie nicht gestiegen sind. Mich als Buchleser begeistert das, dass das so ist. Jetzt gucken wir uns das Sortiment an. Strukturveränderungen im Sortiment. Ein ganz großes Stichwort. Die letzten 20 Jahre, Vor- und Nachteile.
Wir haben gerade in den 70er und 80er Jahren haben sich sehr idealistisch viele Buchhandlungen gegründet. Da haben wir inzwischen bei den Inhabern und Inhaberinnen eine Altersstruktur, wo einfach entweder die Rente oder schon mehr als die Rente ansteht. Und wo wir merken, die hören nach und nach auf. Und es wird ganz, ganz schwer, Nachfolger und Nachfolgerinnen zu finden. Da ist das Stichwort, was auch heute auf der Landesverbandssitzung vom Landesverband Nord gefallen ist, Nachfolgeproblematik, wie man das angeht. Das war früher mal die Alterssicherung. Da kann man heute schon lange nicht mehr von sprechen. Das ist sicher ein Problem. Und dann, wie ist das Einzugsgebiet? Wie verändern sich auch Lagen? Es ist plötzlich gar nicht immer leicht für jemand, der 30 Jahre in derselben Lage war, nachzuvollziehen, dass die Laufströme andere geworden sind. Und dann diese Entscheidung zu treffen, ich muss 3 Straßen weiterziehen, sonst wird das nichts. Dann muss man gucken, ist das die Miete, ist das zu erwirtschaften, wie viel Personal brauche ich? Also all diese Sachen sind mehr denn je wichtig geworden, wo man früher vielleicht noch lässig über das eine oder andere drüber weggehen konnte. Und Ideenreichtum. Also ich merke, ich war gerade in Hessens schönster Dorfbuchhandlung, da gibt es diese Auszeichnung vom Landesverband, vorgestern und habe gestaunt, mit wie vielen Ideen, mit wie vielen Kooperationspartnern, mit wie viel Leidenschaft da Literatur in die Stadt gebracht wird. Und das sind 3 gestandene Buchhändlerinnen, die ein Feuerwerk abbrennen. Und wo ich sage, Hut ab vor so viel Tatkraft und Energie. Aber das gilt nicht nur auf dem Lande, sondern auch in dem Kiez, in der Großstadt. Also die berühmte Vorstadtbuchhandlung, die hat mehr Chancen als eine, die mitten im Zentrum ist, wo rundherum nur, Parfumerie Douglas und anderes ist. Also das Umfeld spielt ja da auch eine entscheidende Rolle. Also ich glaube, Ideenreichtum, und das ist Thema Nummer 1, aber ich bin ganz froh eigentlich und zufrieden, dass es so viele tolle Ideen immer wieder gibt, wo ich staune.
Strukturveränderung heißt ja überwiegend, es wird an große Ketten verkauft. Wir haben mehrere große Ketten, wir müssen die Namen jetzt nicht nennen. Gehen Sie durch eine beliebige Innenstadt und Sie sehen 2, 3, 4 Mal den gleichen Namen. Das kann lokal sein, das können größere sein. Das hat Einfluss auf das Kaufverhalten. Was mich hingegen beruhigt, ist, dass die Fläche dieser großen Filialisten nicht mehr wächst. Im Gegenteil, Sie merken, Sie müssen kleinere Flächen auch nehmen. Aber dass eben die Marktdominanz von ja, vielleicht 30-40% des Buchhandels in Hand von ganz wenigen Konzernen ist. Das ist der Strukturwandel. Wollen Sie dazu noch einen Satz sagen?
Auch da gilt, glaube ich, dass es schwer zu prognostizieren ist. Denn vor 10 Jahren ist man auf Fläche gegangen, wie Sie sagen. Und da hätte keiner der Filialisten unter 300 groß zugeschlagen. Man wollte so die begehbaren Buchtempel haben, mit Rolltreppe, mit allem drum und dran. Und das ist heute, lässt sich wirtschaftlich nicht mehr darstellen. Und ich glaube, da kommt man auf andere Lösungen. Und das ist auch, wenn man Kundschaft betrachtet, dann will man eigentlich gerne in jedem Laden auch was anderes sehen. Das ist in der Mode so, wo man auch, wenn es überall nur dieselben Modeketten gibt, dann wird es irgendwann langweilig. Und wenn überall dasselbe Sortiment ist. Und ich glaube, mit einem spezialisierten Sortiment kann man da tatsächlich sich abheben, was erreichen. Und es gibt manchmal mutige Beispiele, wie zum Beispiel der Buchladen von Jens Köster in Meißen, der sich auf Belletristik mitten in bester Lage konzentriert und die haben jedes Buch nur einmal da. Und wenn der Kunde 2 Tage später in die Buchhandlung kommt, ist ein ganz anderes Sortiment da. Und dann sagt man, hey, mutig geht das, aber ja, es geht.
Ja, falls Sie das akustisch nicht ganz mitbekommen haben, im Hintergrund war viel Krach. Eine faszinierende Idee, in derer gibt es sehr viele. Blicken wir ganz kurz in die Glaskugel. Welche Sortimente werden in 15 oder 20 Jahren eigentlich noch überleben im Jahr 2040?
Ja, ich glaube, die sind die mutig sind, die sich nicht erschrecken lassen und die, ich weiß nicht, ob das Wort geschmeidig ist, wahrscheinlich kein schönes Wort, aber auf Veränderungen zugehen. Also die nicht, manche erstarren ja in Schockstarre und dann passiert nicht viel. Aber andere, die sagen, hey, ist eine Herausforderung, was kann ich damit machen? Und sehr unkonventionell, wo man manchmal denkt, hey, wie macht denn ihr das? Und die probieren aus. Und dreimal hat es nicht geklappt, das vierte Mal klappt es. Und ich glaube, die sich das zutrauen, da sehe ich ganz viel Potenzial, dass es diese Buchhandlung eben auch noch in 10 und 20 Jahren gibt. Und was auch zu beobachten ist, es kommen mehr und mehr Quereinsteiger ins Sortiment. Und die bringen teilweise Ideen mit, die scheinen uns auf den ersten Blick etwas fachfremd, aber wenn man dann mal guckt, was die machen, wo man sagt, ja, hätte man eigentlich auch drauf kommen können. Und vielleicht tut das auch ganz gut. Also vielleicht ist dieses über den Tellerrand, haben wir schon immer gesagt, Sie ja auch, predigen Sie seit Jahrzehnten. Also dieses drüber gucken und sich von anderen auch Branchen Anregungen holen, ich glaube, das wird ganz wichtig werden.
Hinschauen, was die Leute wollen, neue Ideen entwickeln und diese dann mit den Leuten zusammen ausprobieren. Sprich, das sind Orte der Begegnung. Wir erleben das ja auch ein bisschen bei Bibliotheken. Bibliotheken sind da teilweise auch extrem flexibel und gehen auf ihre Kunden zu. Nun sind die ja staatlich teilweise finanziert. Das Thema müssen wir aussparen, staatliche Finanzierung von Buchhandlungen, von Verlagen. Da werden wir sicherlich irgendwann drüber reden müssen, denn die Rückgänge, die wir in den letzten 10, 20, 30 Jahren haben auf beiden Seiten, die sind wirtschaftlich teilweise nicht mehr tragbar. Aber Sie haben ganz recht, Leute mit Ideen brauchen wir. Und was ich toll finde, diese Begeisterung, die Sie ausstrahlen. Sie besuchen ja sehr viele Sortimenter, sehr viele Buchhändler. Und Sie haben, glaube ich, einen ganz guten Blick auf das, was kommen kann. Von daher finde ich toll, wie Sie positiv an die Sache rangehen. Wir werden das Interview sicherlich mal fortsetzen, nächstes oder übernächstes Jahr. Ich bedanke mich sehr herzlich. Haben Sie noch einen schönen Schlusssatz?
Ich glaube, Optimismus, das ist das Wichtigste, was wir den Kolleginnen und Kollegen wünschen dürfen. Und das Schöne ist, glaube ich, sie haben ihn. Was Besseres kann uns nicht passieren.
Ja, Stefan Haug vom Börsenblatt, ganz, ganz herzlichen Dank für die profunden Antworten. Und wir sehen uns dann sicherlich wieder.
Herzlichen Dank fürs Zuhören, für die Geduld wegen der schlechten Hintergrundgeräusche. Nächste Woche gibt es die Folge 250, wie Verlage Bücher machen, Teil 188. Und ich bedanke mich auch vor allen Dingen nochmal sehr herzlich bei Stefan Haug, Redakteur beim Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, dass Sie sich so kurzfristig die Zeit genommen haben. Ihnen wünsche ich alles Gute, kommen Sie gut durch die Woche, auf Wiederhören zur Jubiläumsfolge in der nächsten Woche. Ihr Ralf Plenz aus Hamburg.